Ja, schönen guten Tag zur neuerlichen Vorlesung Physik der Energiegewinnung. Das letzte Mal hatten wir ja angefangen, mal so einen Rundumschlag der verschiedenen Energieformen zu machen. Und das letzte war eben ganz kurz mal über Fusion, eine Folie, die ich gezeigt habe. Und jetzt wollen wir uns mal beschäftigen mit Randbedingungen und Rahmenbedingungen, die wir haben bei der Umwandlung von Energie. Und da gibt es natürlich einmal, dass der Energiesatz gilt, das heißt, der Energieinhalt in einem abgeschlossenen System kann nicht verändert werden. Andererseits kann die Energie oder zumindest ein Teil davon in eine andere, sagen wir praktisch beliebige Energieformen übergeführt werden und die einzelnen Umwandlungsschritte können verlustbehaftet sein bzw. eben nicht vollständig sein. Ja, verlustbehaftet ist klar, das heißt, es kann Reibung geben, Wärmeverluste und dergleichen, aber es kann auch sein, dass es eine grundsätzliche Unmöglichkeit darstellt, eine bestimmte Energieform zu 100% in eine andere überzuführen. Ja, wir werden sehen, dass es eben bei Wärmekraftmaschinen der Fall ist. Ja, dann machen wir nochmal wiederholen ein paar Grundsätze aus der Thermodynamik, weil das wird uns vor allen Dingen bei den Wärmekraftmaschinen, sowohl Motoren als auch Turbinen, dann beschäftigen. Energieerhaltungssatz, die Energie oder der Summe bei allen Energieformen ist konstant in einem abgeschlossenen System oder etwas kürzer ausgedrückt, es gibt kein Perpetuum mobile erster Art. Dann gibt es so spezielle Begriffe, die oft verwendet werden, Begriffe Exergie und Anergie. Und zwar ist es so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel Wärme in Arbeit umwandeln wollen, dann ist der Teil, der wirklich dann von der Wärme in Arbeit umgewandelt werden kann, nennt man Exergie. Und der nicht umwandelbare Teil der Energie, der Wärme, nennt man Anergie. Das heißt, der geht dann verloren durch Auspuffgase und so weiter. Und die Summe ist natürlich die von den beiden, ist gerade die Energie, die ich insgesamt reingesteckt habe. So, Energiesatz ist klar, aber leider gibt es nur noch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der uns den Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen doch sehr begrenzt. Selbst für ideale Wärmekraftmaschinen ohne jegliche Verluste im Sinne von Reibungsverlusten und dergleichen. Und zwar ist es so, wenn wir also reversible Prozesse betrachten, also verlustfreie, eigentlich verlustfreie Prozesse, also ohne Reibung, ohne Wärmeverluste, dann kann bei manchen Prozessen Energie nicht vollständig in Arbeit umgewandelt werden. Ja, das ist eben der Fall, wenn ich Wärme in Arbeit umwandeln möchte. Und das kann man auch anders ausdrücken, es gibt kein Perpetuum mobile zweiter Art. Oder man kann es auch noch anders ausdrücken, weil es mit der Entropie verknüpft ist, die Entropie in einem abgeschlossenen System kann nicht abnehmen. Ja, sie kann bestenfalls gleich bleiben und ist genau dann gleich für irreversible Prozesse. Sobald ich zusätzlich auch noch Verluste habe, die Reibung, dann nimmt die Entropie auch noch zu. Und wie viel ich jetzt in Arbeit oder in Exergie umwandeln kann von meiner Wärme, das hängt eben jetzt von vor allen Dingen einem Faktor ab, wie wir noch sehen werden, nämlich der Temperatur meines Prozesses. So, den Herrn kennen Sie wahrscheinlich, vielleicht nicht vom Bild her, beziehungsweise vom Namen, der Herr Carnot, der 1824 eine Maschine erfunden hat, allerdings erfunden im Sinne von nur auf dem Papier, weil man diese Maschine in Realität gar nicht bauen könnte. Das ist also eine rein virtuelle Maschine, aber man kann beweisen, dass diese Wärmekraftmaschine den höchsten Wirkungsgrad aller überhaupt nur denkbaren Wärmekraftmaschinen hat. Und diese Wärmekraftmaschine funktioniert mit vier Zustandsänderungen. Und zwar so, dass man nach einem vollständigen Zyklus wieder am gleichen Punkt ankommt. Deswegen nennt sich das ganze Kreisprozess, auch wenn es kein Kreis natürlich streng genommen darstellt. Und wir haben hier diese vier Zustandsänderungen. Und zwar haben wir zwei Adiabaten und zwei Isothermen. Adiabaten werden also auch sehr oft als sogenannte Isentropen bezeichnet. Die heißen deshalb so, weil die Entropie konstant ist. Und man kann das jetzt hier einmal im PV-Diagramm darstellen und etwas eleganter im ST-Diagramm. Und wenn man das im ST-Diagramm darstellt, dann sieht man natürlich sofort, es muss ein Rechteck sein, weil zwei Isotherme sind waagrechte hier und die beiden Adiabaten sind die Zustandsänderungen, bei denen die Entropie sich nicht ändert, also sind es die senkrechten. Und in beiden Diagrammen ist die eingeschlossene Fläche gerade die Arbeit, die die Maschine abgibt. Und die Gesamtfläche hier ist die Wärme, die ich reinstecken muss. Ja. Und da sieht man schon natürlich, dass das hier unten, das nicht schraffierte, das ist die Wärme, die verloren geht. Und man kann schon sehen, dass man nicht zu einem Wirkungsgrad von 100% kommen kann, außer in zwei Extremfällen, rein theoretisch. Einmal, ich würde die Abgastemperatur gegen 0 Kelvin gehen lassen, schwerlich möglich. Und oder andere Möglichkeit wäre, ich lasse die obere Temperatur gegen unendlich gehen. Auch schwer vorzustellen, sodass für vernünftige Temperaturbereiche man keinen Wirkungsgrad hat, der gegen 1 geht, sondern der hängt im Wesentlichen ab eben von diesen beiden Temperaturen hier. Unabhängig von den Eigenschaften des Arbeitsgases, das heißt auch die Maschine macht keine Aussagen, ob ich jetzt dafür irgendwie Luft als Arbeitsgas habe oder Alkohol, Dampf, Benzin oder irgendwas. Ist vollkommen unabhängig davon. Und wenn man den Wirkungsgrad dann ausrechnet, dann sieht man eben, dass es eben ausschließlich von diesen beiden Temperaturen T1 und T2 abhängt. Und je größer diese Temperaturdifferenz ist und je kleiner die Abgastemperatur ist, die Verbrennungstemperatur, desto höher ist der Wirkungsgrad. Mehr dazu kommt aber dann bei Wärmekraftmaschinen, weil mit der Canoa-Prozess dann immer genau durchgenommen, aber dann gibt es ja wichtige Inhaltspunkte, wie man andere Wärmekraftprozesse wie Otto-Prozess, Diesel-Prozess und so weiter in den Griff bekommen kann. Weil die sind natürlich wesentlich komplizierter auszurechnen als der Canoa-Prozess, der wirklich das Einfachste hier darstellt. Weil die anderen Prozesse, die haben halt nicht so schöne Isothermen, sondern da ist dann zum Beispiel eine Isochore dazwischen noch, ja, und das macht die Berechnung wesentlich komplizierter. Und diese ganze Sache mit Wärmekraftmaschinen und mit thermodynamischen Kreisprozessen ist also wichtig natürlich für unsere Stromversorgung, weil wir aus Wärme, die wir durch Spaltungsreaktoren oder durch Verbrennung von Kohle gewinnen, letztendlich mechanische Arbeit gewinnen und daraus unseren Strom. Und da ist natürlich eine ganz wichtige Sache, wie kann man maximal oder die maximale elektrische Energie oder die maximale mechanische Arbeit aus unserer Wärme gewinnen, unter den Randbedingungen des verwendeten Kreisprozesses. Ja, das heißt, natürlich für gegebene Temperaturen haben wir einen maximalen Wirkungsgrad von der theoretischen Maschine. Und wir müssen uns dann überlegen, was kann man tun, um den realen Wirkungsgrad trotzdem noch ein bisschen näher an diesen theoretischen heranzubekommen. Und da gibt es eine ganze Menge Tricks, wie man das machen kann. Wenn wir Nutzenergie erzeugen, also die Energie, die letztendlich beim Verbraucher verwendet wird, dann ist es natürlich mit Emissionen von Schadstoffen unter Umständen verbunden und auch mit dem Verbrauch von Ressourcen. Und als Beispiel habe ich mal genommen so ein bisschen größeres Steinkohlekraftwerk und im linken Kasten, da steht drin, was das alles braucht. Und zwar pro Stunde. Und der rechte Kasten, der gibt an, was pro Stunde da rauskommt. Ja, also wir brauchen, um dieses Kraftwerk eine Stunde zu betreiben, 2,3 Millionen Kubikmeter Luft, 2000 Tonnen Wasser, 200 Fetttonnen Kohle, 12 Tonnen Kalkstein, 88 Kilogramm Kalk. Jetzt kann man sich fragen, warum brauche ich eigentlich so viel Kalk für so ein Kohlekraftwerk? Das brauche ich, um Ganze zu entschwefeln, weil der Kohle ist Schwefel drin, dann steht SO2, saurer Regen, Waldsterben und so weiter. Und mit diesem Kalkstein bekomme ich eben dieses SO2 gebunden in Form von Gips dann. Dann ist aber auch 700 Kilogramm Ammoniak, 240 Kilogramm Salzsäure, 140 Kilogramm Eisenchlorid, 90 Kilogramm Natronlauge, 40 Kilogramm Schwefelsäure und 2 Kilogramm Sonstiges. weil dieses Sonstige meistens am unangenehmsten wahrscheinlich ist. Und das brauche ich im Wesentlichen, um zum einen kontrollierte Verbrennungsbedingungen zu erreichen in meinen Brennkammern als Zusätze oder um weitere Reinigungsstufen meiner Rauchgase zu haben. Also wir haben also nicht nur eine Entschwefelung, sondern wir haben auch noch eine Entstickung, wenn also die NO2, NO3 rausgeholt und wir haben eine Entstaubung. Ja, und das kommt dann raus hier, ja? 2,4 Millionen Kubikmeter Rauchgas pro Stunde. 1000 Tonnen Wasser verdampfen, 700 Tonnen sind Abwasser, 17 Tonnen Gips, 16 Tonnen Staub, 1500 Kilogramm Schlacke und ja, 47 Megawattstunden, wenn man so möchte, ja, an Strom, die rauskommen. Das ist das, was erwünscht ist. Und diese 16 Tonnen hier, Flugstaub, das ist das, was nicht verbrannt ist. Das ist in der Regel Sondermüll. Ja. Und das ist sogar noch besser, nicht nur Sondermüll, sondern das ist eine wunderbare Quelle von Uran. Ja, es ist so. Wenn man Kohle verbrennt, wird Uran freigesetzt, wenn man es nicht rausfiltert zumindest. Ja. In den 70er Jahren hat man in den USA 11.000 Tonnen Uran gewonnen aus Kohlekraftwerken und das eingesetzt in Spannungsreaktoren. So, also eben haben wir gesehen, wir brauchen also beträchtliche Ressourcen und wir haben beträchtliche Emissionen bei der Umwandlung von Energie, wie jetzt am Beispiel der Kohle, wie wir gesehen haben. Und wenn wir einfach mal als Rechenbeispiel 100% Kohlestrom hätten, dann würden pro Person während 75 Lebensjahren 700.000 Kilogramm CO2 emittiert werden, 5,5 Tonnen Schwefeldioxid und 17 Tonnen von dieser Asche. Wenn ich jetzt 100% Atomstrom hätte, also entschuldigen Sie mich, wenn ich Atomstrom manchmal sage, eigentlich müsste ich dann sagen Strom aus Kernenergie, weil ein Kohlekraftwerk ist streng genommen ein Atomkraftwerk, wenn man es rein streng physikalisch betrachtet, aber wir wollen nicht ganz so penibel sein, wenn ich sage Atomkraftwerk, dann meine ich damit ein Kernkraftwerk im Regelfall. Also während dieser 75 Lebensjahre, in der Atomstrom produziert würde, zu 100%, würden 300 Gramm Spaltprodukte anfallen pro Person. Das wären ungefähr 30 Kubikzentimeter, also ein Schnapsglas voll. Und 10 Kilogramm Strukturmaterial. Also hier wesentlich mehr als das, was eigentlich von der Spaltung an sich frei wird. Das Strukturmaterial ist aktiviertes Material. Ja? Also wir haben schon gehört, wenn Sie einen Kernreaktor haben, dann können Sie den einfach abreißen. Ja? Sondern er wird rückgebaut. Das Rückbauen kostet ungefähr 50% dessen, was der Reaktor gekostet hat für den Bau. Also ein Kraftwerk rückzubauen kostet momentan etwa 2 Milliarden Euro. Das dauert ungefähr 20 Jahre. Weil eben große Teile des Reaktormaterials aktiviert worden sind von der Neutronenstrahlung zum Beispiel und auch kontaminiert worden von anderen Dingen. Deswegen muss man jedes einzelne Teil testen, dann wie hoch die Kontamination ist, gegebenenfalls die Kontamination entfernen und alles, was noch übrig bleibt, wird irgendwie entgelagert oder zwischengelagert. Ja? Wobei das Strukturmaterial nicht so eine hohe Aktivität hat wie die Spaltprodukte selbst. Ja. Das sind also viele Größenordnungen dazwischen. Trotzdem wollte man es nicht im Hinterhof einfach so liegen lassen. Es ist auch so, dass für diesen Rückbau zum Beispiel die Kraftwerksbetreiber Rücklagen bilden müssen. Aus ihren Gewinnen. Und es ist so, dass momentan etwa 31 Milliarden Euro Rücklagen vorhanden sind, um die 17 Kernkraftwerke rückzubauen. Das würde vermutlich nicht ganz reichen momentan, aber die letzten 7 oder 8 sind, glaube ich, noch, die laufen noch ein paar Jahre, um noch ein paar Gewinne einzufahren. Aber mit diesem Geld, das liegt nicht auf der Bank, auf dem Festgeldkonto, sondern mit dem Geld können die machen, was sie wollen. Also Sie können damit eine Firma kaufen, eine andere zum Beispiel. Sie müssen nur garantieren, dass Sie das Geld haben, um die Kraftwerke wieder rückzubauen irgendwann. Ja, letztendlich schon, ja. Also es ist nicht vorgeschrieben, was mit dem Geld passiert. Ob das Geld hinterlegt werden muss, man könnte auch sagen, okay, es gibt so eine spezielle Bank, wo eine Bürgschaft hinterlegt ist zumindest, oder sonst irgendeine Atombank. Oder der Staat sammelt es ein und zahlt es wieder aus, wenn es dann soweit ist, ja. So ist es nicht, sondern die können mit dem Geld machen, was sie wollen, und es ist erstmal steuerfrei. Das heißt, auf die Rücklagen zahlen sie keine Steuern. Da regen sich manche Leute drüber auf. Weil mit dem Geld wiederum, mit dem steuerfreien Geld Firmen gekauft werden. Kann man darüber streiten, weil letztendlich sind es schon Betriebsausgaben natürlich, ja. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rückbau, den kann ich, das sind Ausgaben, für die die Firma keine Steuern mehr bezahlt. Also irgendwann zahlt man keine Steuern für irgendwas. Die Frage ist nur, ab wann man diese Ausgaben hat, ja. Und hier ist es halt so, dass die Ausgaben teilweise erst 30 Jahre später anfallen natürlich, ja. So, jetzt habe ich schon mehrfach diese Begriffe schon erwähnt gehabt, ja, jetzt will ich sie wirklich nochmal einführen. Die drei wichtigen Begriffe, die Primär-, die End- und die Nutzenergie. Wir hatten ja letztes Mal schon ein paar Diskussionen gehabt mit diesem Tortendiagramm. Die Primärenergie ist das Angebot an Energie vor jeglicher Umwandlung. Also Brennwert von Kohle, von Uran, Öl und so weiter. Und wenn ich von einem Land den Primärenergiebedarf summiere, dann summiere ich entsprechend den Anteil der Energieträger multipliziert mit dem Brennwert an, addiere ich auf. Und bei den Regenerativen nehme ich direkt, was hinten rauskommt. Also wenn ich Solarenergie habe, dann gibt es in dem Sinne keine Primärenergie, ja? Sondern da sagt man, das, was hinten als Strom rauskommt, das kommt auf den Primärenergieverbrauch dann oder oben drauf. Die Endenergie ist die Energie, die wir noch haben, nach einer Energieumwandlung, die für den Nutzer die Energieform liefert, die er haben möchte. Heißt also, wenn wir ein Kohlekraftwerk haben, dann haben wir erstmal die Verbrennung, aber die Wärme ist noch nicht die Energieform im Regelfall, zumindest die wir haben wollen, sondern wir wollen Strom haben. Das heißt, wir müssen aus der Wärme mechanische Arbeit machen, und aus der mechanischen Arbeit elektrische Arbeit oder elektrische Energie. Und wenn wir hinterher rausgucken, wie viel elektrische Energie wir da rausgeholt haben, das ist dann die Endenergie. Und die Nutzenergie ist das, was der Verbraucher wirklich verwenden kann. Das heißt, wie viele Kilowattstunden in seinem Toaster verbraten werden. Ja, und das ist nochmal was anderes, weil ich muss den Strom ja auch erstmal vom Kraftwerk zum Verbraucher bringen und verliere nochmal. Gute 10%. Ja, aber es ist auch teilweise dramatischer, beispielsweise wenn ich eine Heizung habe im Haus, ist es so, dass nur ein relativ kleiner Teil wirklich zur Raumwärme genutzt wird. Der Rest geht in den Kamin raus oder geht sonst irgendwie verloren. Und das heißt, das, was wirklich mein Zimmer erwärmt, das ist die Nutzenergie.
Ja, die Blindleistung belastet die Netze, aber letztendlich wird da kein extra CO2 zu freigesetzt, ja? Also das ist da nicht drin. So, das ist so eine grobe Rechnung. Das stimmt nicht auf die Zettelstelle überein natürlich, auf die Nachkommastelle, ja? Das ist nicht 3,0 zu 2,0. Das kann also um ein, zwei Nachkommastellen variieren, aber das gilt in guter Näherung für Deutschland, EU und den Rest der Welt. Dass das Verhältnis zwischen Primär-, End- und Nutzenergie 3:2:1 ist. So, das könnt ihr jetzt bestimmt schlecht lesen. Das ist mal so ein Energiefluss von Primär-, End- und Nutzenergie in Deutschland. Jetzt muss ich das mal gucken, das kann ich selbst gar nicht lesen. Das liegt nur in diesem Beamer, hier kann ich es nämlich lesen. Und zwar, oben dieser dicke Balken hier, das ist die Primärenergie. Das spielt jetzt keine Rolle, welches Jahr das ist, das ist vermutlich irgendwie 98, aber ob der jetzt inzwischen ein bisschen dicker oder dünner ist, spielt keine Rolle. Die ganzen einzelnen Arme, die sind relativ gut wiedergegeben, auch heute noch. Das heißt, das ist die Energie, die insgesamt Deutschland verbraucht. Das sind die Regenerativen drin, Kohle, Öl, Gas, Kernenergie, alles. So, dann teilt sie es auf offensichtlich in ein paar Bereiche, und zwar einmal in Kohle. Das heißt, der ganz links ist der Kohlebalken, das sind um die 24%. Dann haben wir Erdöl, knapp 40%, vorwiegend eben für Treibstoffe und zum Heizen. Dann der dritte dicke ist Erdgas und dann das ganz rechte ist Kernenergie. So, und jetzt soll ich vielleicht doch mal nach einem neueren Bild gucken, weil die Regenerativen waren noch ziemlich wenig vorhanden. Die sind inzwischen ja deutlich angestiegen auf in der Größenordnung sowas wie 10% ungefähr insgesamt. So, und jetzt habe ich Verluste in den Kraftwerken. 30% geht schon am Kraftwerk von vornherein verloren. Und danach habe ich eine gewisse Endenergie und muss ich gerade lesen hier. Und da unten sind jetzt einfach die verschiedenen Verbraucher, wo die Energie dann reinfließt. Ja? So, und zwar einmal Industrie, das hier sind private Verbraucher, Verkehr. Dann das dritte ist Kleinverbraucher, also wir im Regelfall. Und, also nicht die Uni, aber Privathaushalte. Und Kleinverbraucher. Jetzt bin ich etwas überfragt, ehrlich gesagt, weil da steht nochmal Haushalte als Punkt. Ja? Jetzt verstehe ich den Punkt zwischen Kleinverbraucher und Haushalten nicht. Also auf jeden Fall gibt es verschiedene Bereiche, wo die Energie sich entsprechend aufteilt. Und jetzt sieht man auf jeden Fall schon mal, dass das hier die Endenergie ist. Und die beträgt jetzt nur noch ungefähr 2/3 von der Primärenergie. Und jetzt sieht man aber schon, dass das Verhältnis von 2:1 schon mal ganz gut, von 3:2 schon mal ganz gut stimmt. Ja? Hat man vorhin gesehen, 3:2:1. So, und jetzt geht das Bild praktisch hier oben weiter. Ja? Jetzt führen wir diese Endenergie, die für die verschiedenen Verbrauchergruppen bestimmt ist, wieder zusammen und teilen es jetzt wieder auf. Und zwar in Industrie, Verkehr, Kleinverbraucher und Haushalte. So, und jetzt gibt es verschiedene Verluste und diese Verluste sind dieser dicke Balken hier. Ja? Das passiert jetzt bei der Umwandlung von der Endenergie zu der Nutzenergie, das heißt, das, was beim Verbraucher wirklich noch ankommt, Leitungsverluste, alles Mögliche. Und das bleibt wirklich dann übrig, was wir nutzen können, eben so und so viele Kilowattstunden, um einen Haarföhn oder einen Toaster zu benutzen. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, da steht 4.700, hier 9.500 und hier 14.500, dann passt das ziemlich gut im Verhältnis 3:2:1. Und dann, der nächste wichtige Begriff ist der Wirkungsgrad, den kennen Sie natürlich. Ja, ist einmal das Verhältnis der nutzbaren Energie nach der Energieumwandlung zu der Gesamtenergie, die ich vorher reingesteckt habe. Und wenn wir verschiedene Prozessstufen haben, die jeweils einen gewissen Wirkungsgrad haben, dann ist auch klar, dass der Gesamtwirkungsgrad durch eine Wirkungsgradkette gegeben ist. Das heißt, der Gesamtwirkungsgrad ist das Produkt der einzelnen Teilwirkungsgrade. Ja, und wenn ich halt zweimal 50% Wirkungsgrad habe, dann bleibt am Schluss nur noch ein Viertel übrig. Wenn man sich mal so eine Leuchtstoffröhre hier anschaut, wie viel denn eigentlich davon an Licht tatsächlich erzeugt wird im Vergleich zur Primärenergie? Und ich mache schon eine Leuchtstoffröhre und keine thermische Glühbirne, ja? Da wäre es noch viel schlechter. 100% setzen wir eine Energie, das ist der Brennwert der Kohle. So, dann haben wir so ein bisschen Verluste im Ofen vom Kraftwerk und dann haben wir 8% Verlust im Dampferzeuger. Und 40% Verluste in der Turbine, rein über den thermodynamischen Prozess. So, das heißt, bevor überhaupt wir den Generator erreicht haben, haben wir schon die Hälfte der Energie verloren. Dann der Generator, der ist ziemlich gut, der hat einen Wirkungsgrad von 96%, das verliert nochmal 2% von den 50 hier. So, Dann haben wir einen Eigenverbrauch vom Kraftwerk. Dann haben wir nach der Kohle, haben wir den Strom direkt an der Grenze vom Kraftwerk. Das heißt, 45% der Energie sind noch vorhanden am Ende des Kohlekraftwerks, wenn der Strom rauskommt. So, dann haben wir Leitungsverluste, Transformationsverluste, weil wir müssen ja erstmal vom Kraftwerk erstmal hochtransformieren und wieder runter transformieren. Und dann bleiben noch 42% am Schluss übrig beim Endverbraucher. So, das heißt, das ist die Energiemenge, die in die Lampe quasi reinfließt. Oder pro Zeit gesehen dann nur die Leistung. So, jetzt hat so eine Lampe, sagen wir, 14% Wirkungsgrad. Dann bleiben von den 42% nur noch 6% übrig in Form von Licht. Ja, das heißt, der Gesamtwirkungsgrad von unserer Kette hier ist nur noch 6%. Ja. Und wenn Sie jetzt eine Glühbirne nehmen, dann hat die ungefähr Wirkungsgrad, einen thermischen Wirkungsgrad von ungefähr 3%. Also wenn Sie jetzt 100 Watt reinstecken, kriegen Sie ungefähr 3 Watt Licht raus. Ja, und dann sind Sie also bei einer Glühbirne sind Sie irgendwo in der Größenordnung 1% Wirkungsgrad. Ein weiterer ganz wichtiger Begriff ist der Energieerntefaktor, der immer wieder fallen wird. Der ist mindestens genauso wichtig wie der Wirkungsgrad. Der heißt Epsilon. Der Wirkungsgrad beschreibt ja nur rein physikalisch gesehen das Verhältnis von Energie nach der Umwandlung zur Gesamtenergie vor der Umwandlung. Es werden aber keine Aussagen zur Effizienz des Gesamtsystems gemacht. Ja? Also ich betrachte zum Beispiel, dass ich so und so viele Kilowattstunden Wärme in die Turbine reinschicke und kriege so und so viel, eine kleinere Anzahl Kilowattstunden an elektrischer Energie raus. Dann ist klar, kann ich Wirkungsgrad ganz klar definieren. Jetzt ist es aber so, dass ich natürlich meine Turbine erstmal bauen musste. Ich muss die betreiben, ich muss die warten. Ich muss die Kohle aus der Erde rausholen, ich muss die Kohle transportieren. Gegebenenfalls muss ich sie aufbereiten. Ich muss gegebenenfalls Energieträger veredeln. Also zum Beispiel Methan erstmal erzeugen. Ich habe Umweltschutzmaßnahmen. Ja. Wir haben eben gesehen, dass da eine ganze Menge offensichtlich passiert bei so einem Kohlekraftwerk zur Entstaubung, zur Entschwefelung und so weiter. Das kostet ja alles nicht nur Geld, das kostet auch Energie, weil ich muss diese Anlagen ja erstmal bauen und betreiben. Ich muss die Abfälle entsorgen und ich muss irgendwann die Anlagen wieder abreißen. Und das muss ich alles mit einrechnen in die globale energetische Bilanz. Wenn ich das mache, dann bekomme ich einen Energieerntefaktor. Und der sagt eben aus, das ist das Verhältnis von der Energieerzeugung während der Lebensdauer der Anlage geteilt durch den Primärenergieaufwand für das eben Gesagte, also Bau, Planung, Wartung, Entsorgung und so weiter. Das Problem bei dieser Größe ist, es ist eine sogenannte weiche Größe, im Gegensatz zum Wirkungsgrad, der einfach eine Formel darstellt. Da kann keiner was falsch rumrechnen, außer er vertippt sich im Taschenrechner. Hier dagegen ist es eine weiche Größe. Das heißt, ich habe schon mal erwähnt, je nachdem, welche Intention jemand hat, kann er verschiedene Dinge im Nenner rein- oder rausrechnen. Ja? Zum Beispiel sind die Leute, die flammende Befürworter für Solarzellen sind und für Windkraftanlagen, die rechnen bei den fossilen Energieträgern den Primärinhalt der Rohstoffe mit ein. Dadurch wird natürlich diese Zahl kleiner, logischerweise kleiner als 1. Ist klar, weil ich meine, ich habe ja ungefähr 3-mal mehr Primärenergie, als was ich hinterher an Strom rausbekomme. Ja? Also kommt da vielleicht sowas raus wie ein Viertel. Nur noch als Zahl. Das heißt, ich muss letztendlich 4-mal mehr Energie reinstecken, um die entsprechende Energie rauszubekommen in Form von Strom. Ist aber auch logisch, ich meine, schließlich verbrenne ich ja das Zeug auch. Ja? Ich sage mal, im Normalfall wird es nicht so gemacht, im Normalfall wird Brennstoff immer rausgerechnet. Weil so gesehen könnte ich auch sagen, naja, wenn ich Solarenergie betrachte, dann muss ich auch die primäre Energie der Sonne mit berücksichtigen, was an Wasser fusioniert. Ja, tue ich ja auch nicht. So, es ist natürlich auch klar, wenn ich mal die Brennstoffe jetzt rausrechne, dann muss natürlich diese Zahl größer als 1 sein. Weil wenn diese Zahl nämlich kleiner als 1 ist, dann habe ich eine Energiesenke. Ja, dann muss ich mehr Energie aufwenden, um die Energiequelle zu betreiben, als was ich letztendlich rausbekomme. Dann ist es so, man kann jetzt einen sogenannten Globalwirkungsgrad definieren, in dem eben dieser Energieerntefaktor drinsteckt und der physikalische Wirkungsgrad. Und das kann man eben so ausrechnen, also das nennt man eben Delta, das ist 1 durch den Wirkungsgrad plus 1 durch den Energieerntefaktor. Und da sieht man jetzt eben, wenn ich sehr kleine Energieerntefaktoren habe, weil meine Anlage sehr wartungsaufwendig ist, ich extrem viel Energie brauche, um den Brennstoff mit zu besorgen irgendwoher, dann wird der Globalwirkungsgrad von diesem Erntefaktor bestimmt. Dann ist der Wirkungsgrad vollkommen wurscht, der physikalische. Umgekehrt, wenn mein Öl von alleine raussprudelt, ja, und ich kaum was aufwenden muss, um die Anlagen zu bauen, wenn ich also einen sehr hohen Energieerntefaktor habe, dann wird mein Globalwirkungsgrad im Wesentlichen vom Wirkungsgrad der Anlage bestimmt und nicht vom Energieerntefaktor. Das sieht man auch hier nochmal. Ja. Ja, diese Frage kann ich nicht beantworten, weil die einen tun es und die anderen nicht. Das ist eine Geschmackssache. Ja? Also deswegen sage ich, es ist wirklich eine weiche Größe. Was nehme ich alles mit rein? Ja? Wenn man ganz ehrlich ist, müsste man alles reinnehmen. Ja? Und das Problem ist, es werden auch in den Nachrichten immer viele Sachen erzählt, wo dann eine bestimmte Transportmittel super toll ist zum Beispiel. Aber das ist nur dann toll, wenn man die reine Transportleistung betrachtet. Aber nicht, wenn man plötzlich einrechnet, dass man für eine 300 Kilometer Bahnstrecke erstmal 200 Kilometer Tunnel bauen muss. So, hier sieht man mal den Globalwirkungsgrad als Funktion von dem Erntefaktor. Also je höher der Erntefaktor, desto weniger braucht man Energie, um es zu betreiben. Ja? Und das sieht man also für sehr hohe Erntefaktoren hier geht es irgendwann hier in so eine Sättigung rein. Dann wird es also nur noch bestimmt von dem physikalischen Wirkungsgrad irgendwann. Ja? Und für sehr kleine Erntefaktoren wird es dann vom Erntefaktor bestimmt. Das ist ein Beispiel für ein 1 Gigawatt Kernkraftwerk und für ein 300 Megawatt Kohlekraftwerk. Ja? Und da sieht man also schon, dass für die gleichen Primärenergie der Wirkungsgrad oder der Globalwirkungsgrad von der Kohle höher ist als von Kernkraftwerken. Hat zwei Gründe. Das erste ist, dass der physikalische Wirkungsgrad von Kohlekraftwerk höher ist als von Kernkraftwerk, weil die Dampftemperatur bei Kohlekraftwerken höher liegt. Die liegt sogar heutzutage bei 550 Grad ungefähr. Und damit teilnehmlich günstiger als bei Kernkraftwerken, wo wir Dampftemperaturen haben zwischen 280 und 350 Grad. Zum Zweiten ist es eben so, dass typischerweise der Erntefaktor von Kernkraftwerken etwas geringer ist aufgrund der wesentlich aufwendigeren Konstruktion. Und, ganz habe ich vergessen zu sagen, das kommt aber noch dann detailliert, ziemlich am Ende der Vorlesung, man braucht gigantische Energiemengen, um das Uran anzureichern. Ja, man muss Uran, das Natururan enthält ungefähr 0,7% spaltbares Uran-235. Das muss man auf ungefähr 3% anreichern, um es mit normalem Wasser betreiben zu können. Und um es auf diese 0,7 auf 3% anzureichern, braucht man je nach Verfahren zwischen 5 bis 10% der Energie, die man später rausbekommt. Das heißt also, um ein 1 Gigawatt Kraftwerk im Mittel das Uran dafür ständig anzureichern, brauche ich 100 Megawatt dauerhaft. Irgendwo anders stehen müssen natürlich. Ja. Und so gibt es eine schöne Anlage in Frankreich, die war auch mal vor einem Jahr in den Schlagzeilen wegen einem kleinen Unfall, das ist Tricastin. Das ist eine Anlage, die heißt Eurodiff, Eurodiffusionsanlage, die macht das mit dem Diffusionsverfahren, die Uranreicherung. Die macht also nichts anderes als Urangas, das ist also eine spezielle Verbindung, Uranhexafluorid zu trennen und anzureichern und braucht dafür Energie. Und diese Anlage wird von 4 regulären Kernkraftwerken betrieben. Ja. So, dann hatte ich das schon mal gesagt gehabt, ja, dass es auf jeden Fall mal einen Zusammenhang gibt zwischen Energieverbrauch und Wirtschaftsleistung. Und wir haben in Deutschland etwa eine halbe Milliarde Tonne Steinkohleeinheiten als Primärenergie und wir haben ungefähr 2 Billionen Euro, das sind umgerechnet 4.000 Milliarden Kilowattstunden und wir haben 2 Billionen Euro Bruttoinlandsprodukt. Das ist natürlich ein bisschen näher, ja, aber das Verhältnis hat sich ein bisschen zu verändert. Ich sage gleich was dazu. Und jetzt kann ich einfach mal rechnen, Energie in Kilowattstunden durch das Bruttoinlandsprodukt in Euro geteilt. Macht 2 Kilowattstunden pro Euro. Inzwischen ist es ein bisschen weniger, ja, weil das ist ungefähr gleich geblieben, das ist auf 2,4 Milliarden oder Billionen angestiegen etwa. Das heißt, wir gehen effizienter mit Energie um auf Deutsch. So, und jetzt muss ich gerade gucken, habe ich leider nicht da. Die Hälfte unserer Energie, die wird direkt verfeuert. Zum Heizen, in Autos und so weiter. Das heißt, da wird nichts produziert mit. Die andere Hälfte allerdings, die wird verwendet, um was zu produzieren um Dienstleistungen zu erbringen. Das heißt, für das eigentliche Bruttoinlandsprodukt notwendige Sachen. Das heißt, ganz grob, um 1 Euro wirklich zu erwirtschaften, brauche ich im Mittel eine Kilowattstunde Primärenergie. Wenn Sie jetzt mal an Strom denken, was wir bezahlen, ja, wir bezahlen 25 Cent die Kilowattstunde, die brauche ich, um 1 Euro zu erwirtschaften. Da sieht man schon, dass Energiemarkt ein Markt ist, wo man viel Geld gewinnen kann. Zumindest umsetzen. Die meisten gewinnen auch viel dabei. So, das können Sie wieder nicht lesen, macht aber nichts. Ich gehe ums Prinzip. Und zwar ist hier einfach verschiedene Branchen. Und hier ist die Energie, die man braucht, um 1 Euro zu erwirtschaften. So. Und da sehen Sie, das ist bunt verteilt. Ja. Es gibt natürlich ein paar, die sind sehr hoch, ein paar sind sehr wenig. Zum Beispiel ganz oben die Landwirtschaft, da brauchen Sie 2,2 Kilowattstunden, um 1 Euro zu erwirtschaften. Jetzt könnten Sie ja denken, das wächst ja von alleine. Ja. Naja, das Problem ist ja aber, dass man das aufbereiten muss. Sie brauchen Düngemittel, Sie brauchen Treibstoffe für die Traktoren und so weiter und so weiter. Sie brauchen Heizung für die Ställe und Kraftfutter für die Tiere und so weiter. Fischerei, 4,8 Kilowattstunden pro Kilo pro Euro. Ja, das liegt vor allem daran, dass das Fischen auf der Hochseefischen relativ energieintensiv ist. Chemie, 3,8. Es gibt, wo sehr wenig ist, zum Beispiel, was ist denn sehr wenig? Tabakwaren. Tabakindustrie 0,3. Ja? Naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Preise sehr hoch sind pro Gramm oder pro Kilogramm Tabak, der verkauft wird. Und deswegen denke ich, relativ wenig Energie reingesteckt werden muss, um 1 Euro zu erwirtschaften. Da unten steht noch was. Da unten sind halt die Sachen, sowas wie Direktraumheizung. Ja? Das ist natürlich relativ viel. Ja? Das ist also rein energetische Sache, das heißt Strom und Treibstoffe, weil da natürlich direkt die Primärenergie reinfließt, um es zu erzeugen. Ja? Was auch noch relativ viel hat, war hier Papier mit 4,6 Kilowattstunden pro Euro. Ja? Also Papiererstellung ist auch sehr energieaufwendig. Wer von Ihnen fährt ein Auto? Alles Messerticket. Die Glücklichen. Also ich muss Auto fahren, ja, weil ich komme aus Darmstadt und das ist schlecht mit der öffentlichen Verkehrsmitteln hier hoch. Und dann tangiert mich das direkt, also wirklich nicht nur irgendwie indirekt, sondern es tangiert mich direkt, wenn ich tanken muss. Der Ölpreis. Und der Ölpreis spielt eine besondere Rolle in unserer Wirtschaft und auch für den Energieverbrauch. Es ist also mit der größte fossile Energieträger und der, der unsere Wirtschaft am meisten beeinflusst. Und man kann zum Beispiel sehr schön auch sehen, ich habe noch eine andere Folie in der nächsten Vorlesung, wo man Korrelationen sieht zwischen Ölpreis und Wirtschaftswachstum. Und hier zum Beispiel habe ich den Rohölpreis in Dollar pro Barrel und Euro pro Barrel. Ich sage gleich was dazu. Also wir haben drei Kurven. Und hier die Jahreszahl. So, hier unten ist der tatsächliche Ölpreis in Dollar pro Barrel. Also ein fast 159 Liter. Da sieht man also so 1972 rum, da war das Öl offensichtlich bei 2 Dollar, das Fass. Ja? So, zur Zeit sind wir bei, ich weiß nicht wo, aber irgendwo um die 100 Dollar. Ja, es ging schon mal hoch, das war hier, das war hier so 1980, das war die Zeit während der iranischen Revolution. Ja? Ja, sage ich gleich was, genau, ja, kommt gleich, ja. Genau, also das ist wirklich der Dollar, der, wenn man jeden Tag die Börsenkurse angucken würde, würde der Preis rauskommen, ja? Das hier, die unterste Kurve. Und da sieht man also dann, hier sieht man den Golfkrieg, ja, und dann hier 2006 hatten wir dann tatsächlich mal das Peak mit 160 Dollar pro Fass. Ja, und dann hat sich entspannt, jetzt sind wir aber irgendwie über 100, schwankt zwischen 80 und 140 momentan. Also die Schwankungen momentan sind größer, als was es vor 30 Jahren das Öl überhaupt gekostet hat. Okay, so, die andere Kurve hier ist Dollar zu Preisen von 2000, also auf die Kaufkraft vom Jahr 2000 umgerechnet, also inflationsbereinigt. Ja, und das sieht man zum Beispiel schon, dass natürlich zum Beispiel, klar hier, früher die 2 Dollar in Wirklichkeit nach 2000er Preisen dreimal so hoch war, einfach wegen Inflation, ja, weil einfach hier die 2 Dollar viel mehr wert waren als im Jahr 2000. Und die andere Kurve hier, das ist nach Euro. Da ist einfach noch Euro auf 2000er Basis, da ist natürlich der Wechselkurs mit eingerechnet noch. Ja. Und da sieht man also, dass zum Beispiel hier bis zu 2002 ungefähr auf jeden Fall, ich habe jetzt nicht die Kurve hier, also die Kurve endet ja hier, die habe ich selbst reingemacht, ja, für den absoluten Preis in Dollar. Die anderen beiden Kurven habe ich nicht, ja, das heißt, weil in dem Bereich heißt es einfach nur, dass der Ölpreis eigentlich viel, viel billiger war als hier auf jeden Fall, auch inflationsbereinigt. Und es ist tatsächlich so, dass der Ölpreis, obwohl er hier bei 160 Dollar war, inflationsbereinigt gar nicht so viel höher war als da hier im Maximum. Ja? Einfach weil da nochmal 20 Jahre oder 17 Jahre dazwischen lagen, ja? Wo wir jedes Jahr im Mittel 2-3% Inflation hatten. So, und jetzt habe ich hier diesen Zusammenhang zwischen dem Ölpreis und dem Wirtschaftswachstum in der USA. Und zwar ist also hier der Ölfass, der Preis pro Fass gegen das Jahr. Diese blauen Balken, das ist die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts der USA in Prozent. Blau heißt Wachstum, rot heißt Minuswachstum, also Rezession. Und das hier ist der Ölpreis. So, und da sieht man also Folgendes. Tendenziell ist der Ölpreis immer dann höher, wenn wir eine Rezession haben. Das kann man nur erklären. Man könnte jetzt argumentieren, der Ölpreis sinkt, wenn wir weniger Wirtschaftskraft haben. Aber umgekehrt muss der Fall sein, sonst kann man die Kurve nicht erklären. Man kann die Kurve nur erklären, wenn man sagt, der Ölpreis bestimmt das Wirtschaftswachstum. Ja? Dadurch, dass der Ölpreis so einen großen Anteil an den Kosten hat von dem Produkt, auch psychologisch vor allen Dingen gesehen, ja, steigt die Wirtschaftsleistung an, wenn der Ölpreis niedrig ist und umgekehrt. Das ist wie Zinsen. Ja? Wenn ich die Zinsen erhöhe, sinkt die Wirtschaftsleistung. Beziehungsweise das Wirtschaftswachstum sinkt zumindest. Und umgekehrt, wenn ich welche ankurbeln will, senke ich die Zinsen, damit die Firmen billig Geld für Investitionen leisten können. Und man hat aber natürlich zusätzlich auch noch ein paar schöne Ereignisse, die man erklären kann, was hier passiert. Ja? Hier war eben diese iranische Revolution, Anfang 79, ja? Der Ölpreis ist explodiert. Das hier war Irak überfällt Kuwait. Das hier war die Asienkrise. Und das hier war der Anstieg hier, kann erklärt werden, durch die Streiks in Venezuela, in den Ölgebieten. So. Okay, das habe ich schon mal gezeigt. Das lassen wir jetzt mal sein. Das habe ich auch schon gezeigt. Genau, so, Windkraft. Hier ist aufgetragen, die Verkaufspreise zu Preis von 1988, also inflationsbereinigt, pro Kilowatt installierte Leistung von einem Windkraftwerk. Gegen die Nennleistung der Windkraftanlagen. Ja, die wurden im Laufe der Zeit immer größer, die Anlagen. Ja? Momentan fangen die neuen Anlagen sind meistens 5 Megawatt Anlagen. Bis vor wenigen Jahren waren es die 2 Megawatt Klasse, davor 1 Megawatt, dann 500 kW und so weiter. Die werden immer größer. Und hier sieht man jetzt also die Preisentwicklung. Da sieht man ganz klar, dass es in der Anfangsphase, also vor ungefähr 20, 25 Jahren, als die Windkraft so langsam aufkam und man sehr kleine Anlagen hatten, so typischerweise 100 bis 200 Kilowatt, dass wir dort etwa 2.500 bis 2.500 Euro pro installierten Kilowatt hatten als Preis für die Anlage. Dann wurden die Anlagen größer und es gab eine Lernkurve von der Technologie her, sodass die Preise pro Kilowatt installiert weniger wurden. Ja. So, was man jetzt allerdings sieht, ist jetzt seit geraumer Zeit, und da hat sich auch nichts mehr geändert, dass die Preise etwa konstant bleiben. Das heißt, die Anlagen, die doppelt so viel Leistung haben, kosten auch doppelt so viel in der Herstellung dann. Und das heißt, positiv ausgedrückt, also negativ ausgedrückt heißt, es wird nicht mehr billiger. Positiv ausgedrückt heißt, die Technologie ist ausgereift. Ja? Und hier sieht man zum Beispiel den Verlauf der installierten Leistung bei der Windkraft gegen die Zeit. Am Beispiel von Österreich, aber das ist für andere Länder ähnlich. Und zwar die blauen Balken, das ist die gesamte installierte Leistung. Da sieht man also so Anfang der 2000er Jahre, da ging das sehr steil nach oben. Und diese etwas schwer zu sehenden grauen Balken, das ist der jährliche Zubau gewesen. Ja, man sieht zum einen, dass jetzt der Zubau in den letzten Jahren immer mehr abgenommen hat und entsprechend die gesamte Leistung natürlich in den Plateau reingeht. Das liegt in Österreich einfach daran, es ist ein kleines Land und die guten Plätze sind alle weg. Ja? Es macht ja auch keinen Sinn, auf jedem Berggipfel ein Windrad aufzustellen. Und gerade Österreich hat keine großen Ebenen, wo man jetzt beliebig viel Windräder aufstellen könnte. Da gibt es nämlich gewisse Rahmenbedingungen, wie man Windräder aufzustellen hat. Und deswegen ist in Österreich die Windkraft mehr oder weniger ausgereizt. Ja? In der Welt sieht es noch ganz anders aus natürlich. Ja? Das hier ist die gesamte installierte Leistung. Das sieht man an, das ist näherungsweise eine exponentielle Kurve. Und 2008 waren es zum Beispiel etwa 120.000 Megawatt an installierter Leistung, entspricht 120 Gigawatt. Das ist mehr als Deutschland an installierter elektrischer Leistung für alle Kraftwerkstypen hat. Deutschland hat es um die 100 Gigawatt etwa. Kleine Einschränkung, im Mittel kommen da nur 10-15% raus. Ja? Das ist nämlich die Nennleistung hier, die da installiert natürlich ist. Ja? Allerdings ist es inzwischen auch mehr, ich habe keine neuen Zahlen, muss ich mal gucken, aber inzwischen ist es sicherlich irgendwo bei 200 Gigawatt Peakleistung. Ja, dann haben wir ja schon erwähnt, diese Einspeisevergütung für die erneuerbaren Energien, um die zu fördern. Und Sie wissen ja, man speist Strom ein, kriegt dafür Geld, und kauft den Stroh woanders. Und hat dafür 20 Jahre lang einen garantierten Satz, der abhängig ist von der Art der Anlage, der Größe und der Inbetriebnahme des Zeitpunktes. Da sieht man also, dass in den ersten Jahren ging es sehr gemächlich, dann und irgendwann ist es dann sehr steil angestiegen. Und 2005 waren wir also schon bei 4 Milliarden Euro jährlich in Deutschland. Und dieses Jahr sind wir also bei 8 Milliarden etwa angekommen. Und es wird also noch eine Zeit lang ansteigen. Nicht mehr ganz so schnell wie in den letzten 2-3 Jahren, wo es ja also letztes Jahr von letztem auf dieses Jahr einen extremen Anstieg gab, weil da gesetzliche Mechanismen jetzt greifen, die diesen Anstieg reduzieren. Das heißt, die Förderung von neuen Anlagen, die zum Beispiel dieses oder nächstes Jahr in Betrieb gehen, wird stärker abgesenkt als ursprünglich geplant, wenn das Fördervolumen gewisse Grenzen überschreitet. Ja. So, wenn wir jetzt uns überlegen, was denn die allgemeinen Randbedingungen sind für die Energieproduktion, dann gibt es da folgende Punkte zu beachten. Zum einen, wir brauchen natürlich einen ausreichenden Primärenergievorrat. Ja, es macht keine gute Idee, irgendwie jetzt eine tolle Sache zu erfinden und hinterher zu merken, ja, ich habe aber keinen Brennstoff dafür oder ich komme nicht dran. Eine zweite Sache sind die Kosten. Ja? Energie muss natürlich in einem gewissen Rahmen preisverträglich sein. Hat auch was mit der gewissen sozialen Komponente zu tun, weil jeder braucht Energie. Und auch jemand, der nur 500 Euro Einkommen hat, braucht Energie. Der braucht natürlich weniger als einer, der 5 Millionen verdient. Aber der nur 500 Euro im Monat verdient, der braucht nicht 100 Mal weniger Energie. Ja, sondern prozentual mehr. Das heißt, wichtig sind die Kosten pro Kilowattstunde, zum Beispiel Wärme oder auch Strom. Das müssen wir nach der Wirtschaftlichkeit fragen. Ein ganz wichtiger Punkt sind natürlich Umweltaspekte. Das heißt, ist diese Energiequelle auch nachhaltig? Und gibt es ein Risikopotenzial? Da lässt sich natürlich immer trefflich drüber streiten. Ob dies oder jene Energiequelle ein Risikopotenzial hat. Ich zeige Ihnen irgendwann ein paar schöne Grafiken für verschiedene Energieformen. Und da gibt es so eine Einheit, die haben Sie noch nie gehört wahrscheinlich. Das ist sowas wie Lost Years of Life gegen Terawattstunde. Und da kommen ein paar lustige Ergebnisse raus. So, dann muss Energie transportabel sein. Ja? Ich muss Energie zum Beispiel transportieren können, im Sinne von Pipelines zum Beispiel, oder Stromtrassen, oder mit Tankern, oder wie auch immer. Ja? Ich muss es irgendwie von A nach B bringen können. Ja? Beispielsweise Fernwärme ist eine tolle Sache. Wenn ich die Abwärme von einem Kraftwerk nutzen kann, um Warmwasser zu verteilen, und damit auch zu heizen. Das Problem ist nur, Fernwärme funktioniert nur in gewissen Umkreis, ja, sagen wir mal 20, 30 Kilometer ums Kraftwerk herum. Macht keinen Sinn, irgendwo in der Eifel Fernwärme hier von der Mainova hin zu transportieren, da wird nicht mehr viel ankommen. Verfügbarkeit von Energie ist ganz wichtig, weil, ich habe es schon mal gesagt, wir können nicht warten, bis mal die Sonne scheint oder der Wind weht, um unsere Geschirrspüler anzumachen, wobei das ging ja vielleicht sogar noch in Umständen, aber beim Fernsehen ist schon schwieriger, oder wenn ich lesen möchte abends. Zuverlässigkeit geht in die gleiche Richtung. Speicherung von Energie, das wird ein ganz großes Thema in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, weil ich immer einen immer größeren Anteil von Energiequellen habe, die zeitlich nicht konstant sind und das ich auch nicht gezielt beeinflussen kann. Und das heißt, ich muss irgendwie versuchen, diese Spitzen abzupuffern. Also muss ich es irgendwie speichern. Oder ich muss es geschickt verteilen, die Energie. Und ich brauche eine Akzeptanz in der Bevölkerung. Leider ist es momentan so, dass es keine Akzeptanz für irgendeine Energiequelle gibt momentan. Ja, also mein, okay, für Kernenergie gibt es keine Akzeptanz in der Bevölkerung im Sinne von einer Mehrheit. Die Mehrheit ist auch gegen Kohlekraftwerke, vor allem wenn sie im Umkreis von 10 Kilometern zum eigenen Haus gebaut wird. Keiner will neue Stromleitungen haben, zumindest nicht in der eigenen Nähe. Keiner möchte Windräder haben, zumindest nicht in der eigenen Nähe. Und keiner, oder die wenigsten, ich sag mal, die wenigsten wollen auch Solarkraftwerke, großflächige haben. Ja, ich habe letztens gerade im Fernsehen einen Bericht gelesen, da gab es eine Bürgerinitiative irgendwo in Bayern gegen ein Solarkraftwerk, was gebaut wird. Ja. Dann bei Biogas, da stinkt es, da kann was explodieren, was auch immer. Also es ist, man kann immer was dagegen sagen. Und es gibt wirklich keine Akzeptanz allgemeingültig, wo man sagen muss, das ist die Energiequelle, die von allen geliebt wird. So, das zeige ich Ihnen jetzt nicht, weil das habe ich Ihnen schon ganz am Anfang mal gezeigt. Ja, gleich kommt dieser große Berg, der aus Kohle besteht, ja, hier. Und jetzt ist es eben so, wenn wir uns über eine zukünftige Energieversorgung Gedanken machen, dann ist es natürlich auch wichtig, wie viel Energie müssen wir denn erwarten, was wir in Zukunft brauchen. Und die zeitliche Entwicklung in der Zukunft des Energieverbrauchs wird im Wesentlichen von zwei Faktoren bestimmt, nämlich einmal, wie viele Menschen wollen die Energie verbrauchen und wie viel Energie wird pro Mensch verbraucht. Jetzt, vielleicht haben Sie gestern Nachrichten gehört, gestern wurde offiziell der 7-milliardste Mensch geboren. Und das wird auch eine Zeit lang so weitergehen. Ja? Und das heißt, allein deshalb, selbst wenn der Energieverbrauch pro Mensch konstant bliebe, würde der Energieverbrauch noch deutlich ansteigen, weil wir noch nicht am Ende von der Bevölkerungsentwicklung sind. Zusätzlich ist es aber so, dass sehr viele Länder einen deutlich ansteigenden Energieverbrauch haben. Vor allem die großen, China und Indien zum Beispiel. Ja, okay, also Energieverbrauch ist natürlich proportional zur Personenzahl, aber kann eben dann eben doch sehr unterschiedlich sein, wenn man sich von Person zu Person anschaut, innerhalb einer Gesellschaft oder auch von Land zu Land. Kennen Sie schon. So, dann haben wir hier die Bevölkerungsentwicklung. Das kennen Sie natürlich auch. So um 1800, Anfang des 19. Jahrhunderts, hatten wir 1 Milliarde Leute. Jetzt sind wir bei 7, wobei es hat nur 12 Jahre gedauert, um von 6 auf 7 Milliarden zu kommen. Und das wird also, wie gesagt, noch 2 bis 4 Milliarden noch ansteigen etwa. Das Bild kennen Sie auch schon. Macht aber nichts, die kennen Sie alle schon, das Bild, deswegen geht er schnell durch. Und das hier ist jetzt mal für verschiedene Länder nochmal aufgetragen, der Energieverbrauch im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. Das heißt, anders ausgedrückt, wie effizient gehen die Länder mit ihrer Energie um? Ja, und zwar in Tonnen Rohöl pro 1.000 Dollar Bruttoinlandsprodukt. Ja, das sieht man hier, Spitzenreiter ist Island. Habe ich aber schon mal erwähnt gehabt, woran das liegt. Ja, das liegt daran, dass die Energie im Überfluss haben, vor allem durch Geothermie. Das heißt, da wird kein Rohöl verbrannt. Ja. Bis auf die Fahrzeuge heißt ja auch nicht mit Öl, sondern mit Erdwärme. Trotzdem, das, was wir tatsächlich dann verbrauchen, entspricht so viel Öl, wenn man es denn mit Öl erzeugen wollte. Ja, und dann, Kanadier brauchen also 270 Kilogramm Öl, um 1.000 Dollar zu erwirtschaften. Und Deutschland liegt da gar nicht mal so schlecht, ja, mit 160 Kilogramm, liegt unter dem OECD-Durchschnitt aller Industrieländer. Ja, also das ist so typischerweise, ich meine, das schwankt ein bisschen, aber so ganz grob kann man sagen, ungefähr 200 Kilogramm pro 1.000 Dollar, was erwirtschaftet wird. Braucht man an Primärenergie. So, wie verhält sich denn in Zukunft die Bevölkerung? Weil das ja der wesentliche Maßstab ist für den Energieverbrauch. In allen Regionen der Welt haben wir einen Rückgang der Bevölkerungswachstum oder der Geburtenrate erstmal. Außer in Frankreich. Wir haben fast überall ein steigendes Lebensalter. Es gibt zwei Ausnahmen. Das eine ist das südliche Afrika, in dem die Lebenserwartung inzwischen nur noch bei ungefähr 45 Jahren liegt. Und sehr wahrscheinlich auch in der Zukunft in den USA. Weil aufgrund der Essgewohnheiten dort Fettsucht inzwischen als solches Maß angenommen hat, dass das die Lebenserwartung vermutlich reduzieren wird um mehrere Jahre, so in 20, 30 Jahren. Und wir haben inzwischen ein abgeschwächtes Wachstum in der Größenordnung 1,5% pro Jahr, Bevölkerungswachstum. Hier sieht man das mal so in verschiedenen Regionen. Das ist die Geburtenrate pro Frau für verschiedene Jahre. Da sieht man also, tendenziell nimmt es überall ab. Ja? Wobei natürlich es durchaus in Afrika immer noch 6 sind. Ja? Allerdings heißt es nicht, dass 6 Kinder großgezogen werden. Ja? Davon überlebt maximal die Hälfte des 10. Lebensjahr. Und diese dicke Linie hier, diese Linie 2,13, das ist die Linie, die man braucht, um die Bevölkerung konstant zu halten. Ja? Also ich meine, 2 ist klar, man braucht mindestens 2, um die Bevölkerung konstant zu halten. Ja? Man hat ja 2 Elternteile, also braucht man mindestens 2 Kinder. Das 0,13 extra, das ist einfach dahingehend, dass es ja auch Todesfälle gibt, bevor es zum Kinderkriegen kommt. Deswegen brauchen wir 2,13. Ja, und Deutschland, wie man auch sieht, ist schon seit langem unterhalb dieser Linie. Das heißt, rein von der Geburtenrate sind wir ein schrumpfendes Volk mit nur noch ungefähr sowas wie 1,3 Kindern pro Frau im Mittel. Gleichzeitig steigt aber die Lebenserwartung an. Ja? Und vor allem in Afrika ist der Anstieg dann doch relativ deutlich, bis auf einige Staaten eben im südlichen Afrika. Und längere Lebensdauer heißt natürlich, dass das zusätzlich die Bevölkerungsentwicklung ansteigen lässt. Ja? Trotz abnehmender Geburtenrate. So, ist noch nicht fertig. So, diese ganze Energie, die wir jetzt verbrauchen, die wir jetzt auch in der Zukunft verbrauchen werden, die ist momentan verbunden mit einem ziemlich großen Emissionen von CO2. Da wir etwa 75% unserer Energie aus fossilen Energieträgern decken. Und es gibt so einen schönen Rechner im Internet, den können Sie gerne mal selbst ausprobieren. Der heißt CO2-Rechner, tippen Sie einfach Google ein, da gibt es ganz viele davon. Da können Sie, da werden Sie so abgefragt, ein bisschen, wie Ihre Lebensumstände sind, ob Sie heizen mit offenem Fenster, mit Klappfenster, Lüftung, mit was Ihre Temperatur ist, wie viele Quadratmeter die Wohnung hat, wie viel Sie ausgeben, so, also ob Sie eher sparsam leben oder eher ausschweifend, Flugreisen und. Und dann kann man ausrechnen, wie der Energieverbrauch oder der äquivalente CO2-Ausstoß ist. Und das habe ich mal gemacht. Und jetzt muss ich kurz noch was gucken. Okay. Das ist leider noch, ich habe leider die neueste Folie da drin, dummerweise, aber macht nichts. Das ist für 2011 gewesen. Und zwar ist es so, da unten ist der Durchschnitt von den Deutschen. 11 Tonnen CO2 pro Jahr. Und dann habe ich meine Werte eingegeben, da kommen 28,3 Tonnen raus. Liegt vor allen Dingen an zwei Gründen. Ja? Liegt zum einen daran, dass ich schon 3,5 Tonnen vom Auto habe, ja? Weil ich eben jeden Tag 80 Kilometer fahre, und 12 Tonnen Flugverkehr. Ja? Das liegt aber daran, dass es so viele schöne Konferenzen gibt. Und jetzt habe ich gesagt, nicht das Neueste für 2012 habe ich nämlich schon ausgerechnet gehabt, weil ich kenne ja schon, wo ich hinfliegen muss überall. Und da kommt nämlich leider raus, dass ich nächstes Jahr 46 Tonnen äquivalent emittieren werde. Ja? Aber das kann jeder für sich gerne mal nachvollziehen und schauen, ob er dann wenigstens unter dem Mittelwert bleibt. Ja? Also ich habe einen Flug zum Beispiel nach Neuseeland nächstes Jahr und es sind schon mehr als der durchschnittliche Bedarf von den Deutschen. Ja. Also es geht ruckzuck. Ja, dann schauen wir uns an, wie die Bevölkerung denn so verteilt ist in der Welt. Und da sieht man also diese dunkelroten und hellroten Länder, das sind die bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Ja? Und erstaunlicherweise ist immerhin Deutschland hier da mit dabei. Ja? Deutschland ist, ich glaube, unter den Top 10 in der Welt von den bevölkerungsreichsten Ländern. Nein, absolut, absolut. Ja, absolut. Hier sieht man das jetzt. Ist jetzt die Welt etwas anders dargestellt, nämlich in Bevölkerungsflächen sozusagen. Also die Fläche ist proportional zur Bevölkerung. Ja. Dann sieht man das also hier. Klar, ich meine, das ist also wer mehr hat, ist natürlich hier Brasilien, Mexiko, USA, Nigeria mit 100 Millionen, Indien, Bangladesch, China, Indonesien, Japan, Russland. Ja, und dann kommt schon Deutschland. Ja, und was ich mir erstaunlich finde, das wundert mich immer, weil ich gar nicht so viele Städte da kenne, ja, außer Islamabad und Karachi. Pakistan hat tatsächlich 165 Millionen Einwohner. Dieses gebirgische Land, ja, wo der K2 zum Beispiel steht. Ja, und jetzt kann man natürlich schon relativ gut sich anschauen, wo die Problemzonen in der Zukunft liegen werden. Nämlich da und da vor allen Dingen. Ja? Weil diese beiden Länder zusammen etwa ganz grob 2,5 Milliarden Einwohner haben. Also 40% ungefähr. Und was ich gestern auch noch in Nachrichten gelernt habe, die Bevölkerung in Afrika beträgt momentan sowas wie 1 Milliarde ungefähr oder 800 Millionen. Die wird sich bis zum Jahre 2100 erhöhen auf über 3 Milliarden. In Afrika. Ja. So. Prognosen sind immer schwierig, ja. Und große Fehlern behaftet, vor allem in diesen ganzen Bereichen, mit denen wir zu tun haben. Trotzdem gibt es gewisse Gesetze, die immer wieder, oder Gesetze, bis. Ja, das fehlt mir das richtige Wort. Keine Gesetze, sondern wiederkehrende oder Systematiken, sagen wir so. Und zwar ist hier aufgetragen, die Geburts- und Sterbefälle je 1000 Einwohner gegen die Zeit. Und das Ganze in verschiedenen zeitlichen Bereiche eingeordnet, so ganz so einzelne Phasen nennt man das. Und zwar haben wir zum Beispiel hier die Geburtenziffer oberhalb der Sterbeziffer. Das heißt, wir haben ein Wachstum der Bevölkerung, klar. Dann haben wir eine konstante Geburtenzahl, aber eine abnehmende Sterberate, zum Beispiel durch bessere medizinische Versorgung. Das führt zu einem beschleunigten Wachstum der Bevölkerung. Das ist das, was wir in Afrika gerade sehen. Ja, also wenn wir mal diese paar AIDS-Länder weglassen, der Rest Afrika hat eine gesteigerte Lebenserwartung bei gleichzeitig konstant oder erstmal nur schwach zurückgehender Geburtenrate, führt zu einem beschleunigten Wachstum. Dann irgendwann sinkt die Sterberate weiter, aber die Geburtenrate sinkt stärker. Ja? In der Phase haben wir allerdings immer noch ein starkes Wachstum. Aber es ist quasi eine Trendwende bereits zu erkennen. Dann irgendwann kommen wir dann in den Bereich von zum Beispiel, das nennt sich dann retardierendes Wachstum. Das heißt, wir bekommen eine Effekte, wo also zum Beispiel sehr viele Leute ins fortpflanzungsfähige Alter kommen und deshalb sehr viele Kinder noch bekommen. Zwar nicht pro Person, aber absolut und deswegen die Bevölkerung immer noch anwächst. Das ist in China zum Beispiel so. China hat ja seit 20, 30 Jahren ein Kind-Ehe oder die Ein-Kind-Familie. Trotzdem wächst die Bevölkerung. Wie soll das gehen eigentlich? Ja, der Grund liegt einfach darin, dass die meisten Chinesen wirklich nur ein Kind haben. Das ist übrigens ganz, aber die meisten zumindest, ja. Und aber diese ganzen Kinder, die jetzt reingeboren worden sind, sind viel mehr als die Leute, die gestorben sind. Ja? Und deswegen führt es noch immer noch zu einem Wachstum. Deswegen wächst die Bevölkerung in China immer noch. Obwohl vor 30 Jahren diese Politik eingeführt wurde. Und irgendwann gibt es so ein Gleichgewicht. Unter Umständen kann auch sein, dass irgendwann die Sterberate oberhalb der Geburtenrate liegt. Dann haben wir de facto ein Schrumpf der Bevölkerung. Und hier sind einfach mal verschiedene Länder aufgetragen. Ja? Und das hier sind wir bei Ostafrika. Und was man so grundsätzlich sagen kann, ist, das hier ist eine, das hat was zu tun von da nach da mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und auch mit der, ich muss die richtigen Worte finden, sowas wie eine aufklärerische Entwicklung. Ja? Ja, weil Aufklärung, jetzt nicht im Sinne von Sexualkundeunterricht, sondern aufgeklärt heißt im Sinne von, dass die Bevölkerung aufgeklärt ist im Sinne von Bildung, Bildungsniveau, dass dann entsprechend die Geburtenraten sehr schnell in den Keller purzeln. Ja? Das heißt, hier hinten sind also die industrialisierten Länder, hier die Schwellenländer und hier sind die Entwicklungsländer. Ja? Und die brauchen halt eine Zeit lang, um dahin zu kommen. Ja, jetzt haben wir die Prognosen für die Geburtenrate pro Frau. Nennt man auch die sogenannte Fertilitätsrate. Da sieht man also, bis 2100 sollte sich, so sind die Prognosen, alles irgendwie einpendeln. Ich weiß nicht, ob das ein Wunschdenken ist, ja, aber das heißt noch nicht, dass hier wirklich dann die Bevölkerung konstant bleibt. Das heißt es noch nicht, ja. Die Bevölkerung wird noch weiter wachsen, bis da hinten hin zum Teil. Weil eben sehr viele Leute, die hier jung geboren werden, erst hier Kinder kriegen. Ja? Aber trotzdem wird langfristig die Geburtenrate sich irgendwie einpendeln, und weil also auf einem Wert, der ungefähr der Erhaltung der Zahl entspricht. Wobei das hier ist vielleicht auch wirklich auch ein bisschen Wunschdenken, ja? Dass die, in Europa die Geburtenrate wieder ansteigt auf den Wert zur Erhaltung der Zahl. Und wenn man das mal ein bisschen detaillierter sich anschaut, dann ist das Problem, dass man also hier diese Kurven, das ist das, was man beobachtet hat. Ja, hier für Europa ist das Grüne. Und wir merken uns nochmal, ungefähr hier ist die Kurve zur Zahlerhaltung. Ja. Und da sieht man, dass hier diese schattierten Bereiche, ja, das ist der Fehlerbereich, den man erwartet. Und da sieht man natürlich schon, es kann natürlich sowas wird erwartet oder sowas. Ja? Also damit kann man sich relativ schwierig Voraussagen machen. Denn das ist eben das große Problem für die finalen Zahlen, die wir haben wollen, also zum Beispiel Energiebedarf. Das ist entsprechend mit dem Fehler behaftet, der bestimmt bei 50% liegt am Schluss. Je nach Geburtenrate in der Welt kann man natürlich jetzt eine gewisse, ausgehend von einer gewissen Sterberate, eine finale Bevölkerungszahl ausrechnen zu einem gewissen Zeitpunkt. Und hier zum Beispiel haben wir die Kurve weltweit, wenn die weltweit die Kinder pro Frau sich so entwickeln würden, weil die verschiedenen Kurven sind einfach verschiedene Diagramme, und zwar, dass man zu verschiedenen Zeitpunkten, jetzt muss ich gerade gucken, also ich glaube, wir fangen mit dem Diagramm besser an zuerst hier. So, also wir haben jetzt hier die Weltbevölkerung in Milliarden gegen die Zeit. So, und haben verschiedene Kurven. Und die Zahlen hier da dran, die geben an, bei welchem Jahr die notwendige Zahl pro Frau an Geburten erreicht ist, um genau die Bevölkerungszahl konstant zu halten, also 2,13. Und je früher diese Zahl erreicht wird, weil momentan sind wir ja drüber, desto geringer wird die Weltbevölkerung im maximalen Punkt sein. Ja? Das sieht man also hier. Wenn wir im Jahre 2010 erreicht hätten, dass im weltweit nur noch 2,13 Kinder pro Frau geboren werden, dann würden wir im Jahre 2050 das Maximum erreichen. Mit ungefähr 7 Milliarden. Ja, okay, die haben wir jetzt schon erreicht, ja. Wenn wir dagegen erst im Jahre 2080 erreichen, diese Zahl von 2,13 Kinder pro Frau weltweit, dann werden wir bei irgendwo um die 12 Milliarden enden. Und zwar erst im Jahre 2100. So, das sind nochmal Prognosen bis zum Jahre 2050. Also bis 2100, was eigentlich interessant wäre, ja, da gehen dann die Fehler entsprechend schön weiter auseinander. Aber tendenziell wird es eben so sein, dass Europa ungefähr konstant bleiben wird. Deutschland vielleicht ein bisschen weniger, aber um uns herum dafür ein bisschen mehr. Nordamerika wird auch noch etwas zunehmen, ja. Das kann auch zum einen durch Zuzug zum Beispiel sein, aus Mexiko. Lateinamerika wird auch nicht mehr dramatisch wachsen. Naja, okay, sich verdoppeln, also aber. Aber Afrika sieht man schon hier, ja. Afrika ist also hier von etwa 150, 200 bis 2050 ist es ein Anstieg um Faktor 5. Ja? Und wie gesagt, so was ich gestern gesehen habe, bis 2100 sind es über 3 Milliarden dann. In Deutschland haben wir also eine ziemlich niedrige Geburtenrate, ja, so um die 1,3 herum im Mittel, wobei im Ostdeutschland noch viel weniger ist, 1,1. Und so war es eben früher. Ja, und dann in den, ich glaube, das war der sogenannte Pillenknick. Da ging es dann drastisch runter, unter die notwendige Zahl, um die Bevölkerung aufrechtzuerhalten, ohne Zuzug. Ja. Und jetzt gibt es eben verschiedene Varianten. Hochrechnung kann man nicht sagen, sondern es sind Prognosen, wie sich in Zukunft verändern wird. Ja? Wobei, nachdem jetzt so viel getan worden ist mit hier Elternzeit und was alles so gibt, ja, es hat sich nicht wirklich dramatisch viel geändert. Ja? Sodass ich vermute, dass es eher, wenn wirklich jetzt nichts passieren wird, was man jetzt nicht weiß, ja, wird es eher hier bleiben. Also das Mittel und Hoch, das halte ich schon für sehr, sehr optimistisch. Die Bevölkerung in Deutschland in der Zukunft wird von zwei Faktoren bestimmt. Die Sterberate ist relativ konstant. Ja? Die wird auch ein bisschen abnehmen, ja, weil die Lebenserwartung noch ein bisschen ansteigen wird, aber das bleibt ungefähr das Gleiche. Geburtenrate ist natürlich wichtig. Und das Zweite ist, wie viele Leute ziehen zu? Also netto. Ja, klar, wir haben ja auch Abwanderung. Ja? Man muss also zu und Abwanderung miteinander verrechnen und dann muss man schauen, ob am Schluss was übrig bleibt. Und wenn wir also die heutige Geburtenrate mal nehmen und haben keine Zuwanderung netto, dann haben wir jetzt momentan sind 82 Millionen Einwohner, haben im Jahr 2015 noch 50 Millionen und im Jahre 2100 20 Millionen Einwohner. Ja, das heißt, das ist wie Holland. Wenn man ausgeht von 250.000 Personen pro Jahr Zuwanderung, dann kommt man auf Prognosen für das Jahr 2050 von 65 bis 75 Millionen und im Jahre 2100 40 bis 60 Millionen. Das heißt, selbst bei dieser Prognose von 250.000 Leuten pro Jahr, die zuwandern, wird sich bis zum Ende des Jahrhunderts die Bevölkerung gut halb, also nicht ganz halbieren. wenn diese 250.000 Personen zuwandern, dann heißt es, dass der Anstieg von Menschen mit Migrationshintergrund von 12% auf 5% ansteigt, bis dahin dann. So, jetzt muss ich gerade mal von der Uhr gucken. Okay. Wir wissen also jetzt, oder wir wissen eigentlich nicht, wie viele Menschen genau leben werden, aber wir wissen, dass es einen wichtigen Einfluss hat und dass selbst für Deutschland, das ja ein relativ gut untersuchtes Land ist, wo es auch nicht jeden Tag eine Revolution stattfindet, man relativ schwer voraussagen kann, wie hoch denn jetzt wirklich die Bevölkerung in 50 oder 100 Jahren sein wird. Weltweit ist es natürlich auch sehr schwer. Man hat also, wie gesagt, Bandbreiten irgendwas zwischen momentan zwischen 9 und 12 Milliarden ist die Bevölkerung, die man annimmt als Maximalwert. Ja, und diese ganzen Leute, die wollen essen. Und die Frage ist, was brauche ich eigentlich an Nahrungsmitteln pro Person? Weil die wachsen natürlich von alleine, aber ich muss die ja pflegen und brauche dafür Energie. Seit den 70er Jahren ist es so, dass die Nahrungsmittelproduktion in der ganzen Welt etwa proportional angestiegen ist mit der Weltbevölkerung. Das ist erstmal gut. Und zwar produziert die Menschheit im Mittel 1,4 Kilogramm Ackerfrüchte, alles was eben so wächst, pro Tag und Person. Und dafür muss ich ungefähr 4,5 Kilowattstunden Primärenergie einsetzen. Das heißt ungefähr, das heißt was? Pro Mensch und Tag muss ich sowas wie 700 Gramm Kohle einsetzen, um die Nahrung. Ohne Prozess, ja?
Ist das jetzt sämtliche Nahrung, die produziert wird, also auch indirekte Wege wie Tiere? Und
das ist dabei. Das ist Landwirtschaft. Also Ackerfrüchte heißt jetzt hier im Sinne von, da ist alles dabei. Ja. Das ist trotzdem eine ganze Menge, ja? Also es sind 700 Gramm Kohle jeden Tag. Nur für das Essen. Und da ist jetzt aber keine Prozessierung dabei. Also kein Burger draus gemacht, ja? Ja, Vegetarier sind ein bisschen besser dran, ja? So, jetzt kann ich das mal ausrechnen, ja, und kann eben hier die, das sind 1,4 mal 10 minus 3 Tonnen pro Person und Tag, mal, damals waren es auch 6 Milliarden, ja, Leute, als ich die Folie gemacht habe offensichtlich, ja, mal 0,5 Kilogramm Steinkohleeinheiten, mal 365 macht 1,5 Milliarden Tonnen Steinkohleeinheiten. Das heißt, ich brauche ungefähr 11% des Weltenergiebedarfs, um die Nahrung zu produzieren. Eine ganze Menge. Aber ohne sie weiter zu verarbeiten, ja? So, dann sind folgende Fragen natürlich wichtig. Wie oder können wir 10 Milliarden Menschen ernähren? Was passiert mit Biodiesel und diesem ganzen Zeug? E10, Biomethanol. Ja, ich meine, das wird ja produziert mit landwirtschaftlichen Flächen. Also, was passiert, wenn ich das ausweiten möchte, weil ich sagen möchte, ich möchte meinen Anteil an Biokraftstoffen erhöhen? Gleichzeitig wollen immer mehr Leute essen. Und wir müssen uns fragen, wie groß ist der Energieaufwand für eine intensiv industrielle Landwirtschaft, so wie wir sie bei uns haben, relativ zum Energieertrag der erzielten Erntemengen? Dazu müssen wir uns erstmal fragen, wie die Landflächen aufgeteilt sind. Vor 10.000 Jahren, ja, als unsere Vorfahren noch Mammuts jagten, da hatten wir also die gleiche Fläche wie heute natürlich, ja, auf der Erde nämlich ungefähr 150 Millionen Quadratkilometer, aber die hat sich verschieden aufgeteilt. Wir hatten also etwa 100 Millionen Quadratmeter Savannen, Steppen und Wälder. Der Rest waren Eis, Wüsten, Tundren, Berge und Wasserflächen, die man nicht, also Inhaltswasserflächen, die man nicht nutzen kann. So. Und heute sieht es so aus, dass also hier das ungefähr gleich geblieben ist. Die Wälder haben deutlich abgenommen, nämlich um etwa 20 Millionen Quadratkilometer. Ja? Und 20 Millionen Quadratkilometer sind ungefähr 60 Mal die Fläche Deutschlands. Die Weiden und Äcker, die haben dramatisch zugenommen. Und da unten, das sind das hier ist erodiert, nicht mehr nutzbar, 4 Millionen Quadratkilometer. Ja? Und 6 Millionen Quadratkilometer sind Siedlungen und versiegelte Flächen, also auch Straßen und Siedlungen, verbaute Flächen. Und das ist eine ganze Menge, 6 Millionen Quadratkilometer, das sieht jetzt so wenig aus hier, ja? Aber das sind etwa 18 Mal die Fläche Deutschlands ist bebaut. Bauunternehmer sollte man sein. Wir müssen uns also fragen, wie können wir die Entwicklung der Nahrungsmittelproduktion, wie kann die Zukunft aussehen, auch im energetischen Hinsicht? In den letzten 200 Jahren, zumindest ich rede von Deutschland jetzt, ja, war die Nahrungsmittelproduktion bestimmt durch eine Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Heißt, ich habe Wald gerodet, um da das Feld rauszumachen. Ich habe gleichzeitig die Flächenerträge enorm gesteigert. Das heißt, wie viel Kilogramm Ackerfrüchte kriege ich pro Hektar Fläche raus? Vor allem durch Dünger und sonstige Hilfsmittel wie Pestizide und so weiter. Ich habe Treibhäuser eingesetzt, sodass ich auch von den Jahreszeiten unabhängig werde. Leider sehr energieaufwendig. Kunstdünger, Pflanzenschutzmittel und vor allen Dingen auch künstliche Bewässerungen wurden eingeführt. Und es ist auch momentan noch so, und zwar auch weltweit. Wir haben momentan etwa 1% der Nutzfläche netto, die pro Jahr ausgeweitet wird. Meistens durch Rodung von heutzutage Regenwaldflächen. Weil der Rest ist ja nicht mehr viel zu. Weil in Deutschland kann man jetzt keine großen Flächen mehr dazu bringen, weil der Wald geschützt ist im Regelfall. Das sind immerhin 400.000 Quadratkilometer pro Jahr. Das heißt, grob die Fläche Deutschlands kommt jedes Jahr in der Welt dazu als Nutzfläche. Gleichzeitig aber werden ungefähr 1% der Nutzfläche pro Jahr verödet. Also durch Erosion zum Beispiel, Versalzung. Die Siedlungsfläche steigt jedes Jahr in der Welt um 200.000 Quadratkilometer. Und gleichzeitig steigt die jährliche Produktion der Landwirtschaft weltweit um 3%. Das heißt, die steigt schneller als die Ausweitung der Nutzfläche, weil entsprechend die Flächenerträge größer werden. Und was wir momentan produzieren, ja, das ist zwar 2000, aber so, können Sie mal vielleicht ein Komma 2 dazu machen oder 2,3, aber Zahlen zueinander stimmen etwa. 2 Milliarden Tonnen Getreide, 1,6 Milliarden Tonnen Knollen, Gemüse und Obst, also Knollen sind jetzt Kartoffeln, ja, oder Rüben, 200 Millionen Tonnen Fleisch und 500 Millionen Tonnen Milch. Wenn ich eben sagte, die Zahlen stimmen noch zueinander, stimmt es leider nicht ganz. Es gibt nämlich zwei Bereiche, die da etwas stärker wachsen als die anderen beiden, und zwar diese beiden da. Ja, weil auch die Länder, die vielleicht früher nur einmal im Monat Fleisch, also die Leute, die früher in solchen Ländern, wie zum Beispiel Indien, früher nur einmal oder zweimal im Monat Fleisch gegessen haben, die wollen jetzt auch öfters mal Fleisch essen. Ja, das führt zu einem deutlichen Anstieg der Fleischproduktion weltweit. So. Im weltweiten Mittel brauchen wir ungefähr 1 Hektar. 1 Hektar ist also so ungefähr 1,5 Fußballfelder, um 4 Personen zu versorgen. In Deutschland brauchen wir für die gleiche Fläche, können wir 7 Personen versorgen. So, wenn wir jetzt bis zum Jahr 2050 von der Bevölkerung sprechen, in der Größenordnung um die 10 Milliarden, und gleichzeitig keine Nutzfläche mehr ausweiten wollen, um den Regenwald zu schützen, heißt es, wir müssen im weltweiten Mittel dann 6 Personen pro Hektar versorgen. Das heißt, wir müssen die Flächenerträge um den Faktor 50% steigern weltweit. Und wie das geht, ja, das könnt ihr euch schon überlegen. Ja. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder.